Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, lassen wir doch mal unsere Fantasie so richtig ins Kraut schießen. Ich spinne mal so ein bisschen vor mich hin. Stellen wir uns vor, einige Wochen nach dem Tod von Jesus. Petrus ist auf dem Weg zur Stadtverwaltung nach Jerusalem. Er klopft an das Zimmer des Bürgermeisters, druckst ein bisschen rum. Naja, was wollen Sie denn? Naja, wissen Sie, Jesus ist tot. Wir 12 Jünger sind ja jahrelang hinter ihm hermarschiert, nicht? Aber dass er gestorben ist, das ging uns doch sehr an die Nieren. Ein unersetzlicher Verlust, nicht? Wir sind kaum drüber weg. Wir gehen mittlerweile wieder unseren Berufen nach, von irgendwas muss man ja leben. Das ist der Lauf der Welt. Auch die Edelsten werden am Ende vom Tod weggerafft. Aber, Herr Bürgermeister, wir wollen das Beste draus machen. Wir Jünger haben uns zusammengetan und gründen jetzt einen Jesus-Gedächtnisverein. Nicht so mit Totengedenken, wie man das bei Vereinen macht. Nicht? Wir wollen ein Buch mit Jesus-Worten herausgeben. Wir wollen Kutschfahrten zu den Städten seines Wirkens organisieren. Wir wollen T-Shirts bemalen und Aufkleber drucken. Nicht? Und damit können wir auch die Grabpflege finanzieren. Also alles das, was zu solch einem Verein gehört. Der Bürgermeister denkt, warum eigentlich nicht? Kultur muss sein. Da soll es doch jeder halten, wie er will. Der eine sammelt Briefmarken, der andere sammelt Bierdeckel, der nächste züchtet Raupen oder Spinnen, andere pflegen Erinnerungen an Karl den Großen oder an Rübezahl. Na gut, manches ist ein bisschen überspannt, kauzige Vögel sterben nicht aus, aber nichts gegen einen Jesus-Gedächtnisverein, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Sie haben natürlich längst gemerkt, so ist die Geschichte nicht gelaufen. Aber so läuft sie bei allen Großen der Vergangenheit. Bei den Religionsstiftern, bei den Philosophen, bei den Komponisten, bei den Schriftstellern. Hinterher gründet man Gedenkvereine und erinnert an sie im Bachhaus, in Eisenach, im Schillerhaus, in Marbach, im Kloster in Wittenberg an Martin Luther und sonst wo. Doch, Sie haben es längst gemerkt, mit Jesus ist alles völlig anders gelaufen. Wir haben keine Jesus-Gedenkstätte weit und breit, keine Jesus-Gesellschaft. Dafür die außergewöhnliche Nachricht, die wir feiern, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das Grab ist gesprengt, Jesus ist auferstanden, der Himmel ist sein Platz und zugleich ist er heute mitten unter uns. Mit Jesus ist alles anders gelaufen, als wir das sonst gewohnt sind. Das Übliche, das ist halt der Tod. Was ist auf der Erde sicherer? Todsicher, sagen wir. Nichts ist härter, nichts ist endgültiger. Wohin wir auch noch gehen, wie lange unser Leben auch dauern mag, es geht immer auf den Tod zu. Und sein Rachen wartet auf uns wie ein Scheunentor. Und seine Vorboten schickt er schon heute. Krankheit und andere Nöte jagen uns Angst und Schrecken ein. Jeder kleine Schnupfen ist ein Vorsignal auf der Strecke, die uns dem Tod entgegenführt. Menschliches Wesen, was ist's gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes dreinbläst, dichtet Paul Gerhardt. Wir sind alle miteinander todwärts unterwegs, so wie das Wasser eines Flusses dem Meer entgegenstrebt. Dort endet alles. Das ist der Lauf der Welt. Und genau hier, an diesem Punkt, hakt Gott ein. Er bringt eine Osterrevolution in Gang. Er durchbricht den Tod, sagt Leben neu an. Neu, ewig, göttlich, nicht mehr kaputt zu kriegen. Und so schreibt es der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir haben es gerade in der Lesung gehört. Und in Korinth haben sich Zweifel eingenistet. Der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden und wir werden auferstehen. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und auch den Jüngern von Jesus war das ja alles völlig unbegreiflich. Am Ostermorgen stehen sie wie der berühmte Ochs vorm Berg. Die Menschen damals waren ja nicht wundergläubiger als wir. Die hatten auch Licht im Kopf und konnten zwei und zwei zusammenzählen. Da weiß man doch, wer tot ist, der ist tot, und wer beerdigt ist, der steht nicht wieder auf. Bedenken damals, Bedenken heute. Und Paulus wimmelt die nicht einfach ab und sagt, das müsst ihr halt einfach glauben. Paulus stellt sich ganz ehrlich und sachlich, er entfaltet, was in der Mitte unseres Glaubens steht. Jesus lebt, Jesus ist da. Und um das der Gemeinde in Korinth und uns klarzumachen, geht er drei Schritte. Einmal, die Osternachricht ist treu überliefert. Paulus legt Wert darauf, was ich euch in Korinth gepredigt habe und was ich euch sage, das ist nicht mein Privatvergnügen. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, sondern ich stehe im Einklang mit allen anderen Gemeinden. Und er verweist auf die Botschaft, durch die die Korinther zum Glauben gefunden haben. Ich erinnere euch, diese Botschaft ist euch verkündigt worden, ihr habt sie angenommen und jetzt steht ihr fest mittendrin. Und dann greift er zu einem kleinen Katechismus zurück, das älteste Stück, was wir im Neuen Testament haben. Und bis zum heutigen Tag ist es die Keimzelle und die Mitte des Glaubensbekenntnisses, die gemeinsame Basis aller Christen quer durch die verschiedenen Konfessionen, allem Verkündigen und allem Glauben vorgegeben. Und Paulus zitiert, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Ganz minutiös und präzise fügt Paulus das aneinander. So ist das damals gelaufen. Jesus steht voran, ist gestorben. Die Feinde haben gejubelt, die Jünger sind entsetzt weggelaufen. Alle ihre Hoffnungen waren am Boden zerstört. Wie haben sie auf Jesus gesetzt? Was haben sie nicht alles von ihm erwartet? Und dann dieser unerwartete, grauenvolle Tod. Und nun sind die Anhänger von Jesus dem öffentlichen Spott preisgegeben. Sie sind einem peinlichen Irrtum aufgesessen. Und noch etwas. Wäre Jesus doch wenigstens einen heldenhaften Märtyrertod gestorben, dann wäre ihm ein Platz auf dem Heldengedenkfriedhof drin gewesen. Nein, gekreuzigt, unter aller menschlichen Würde. Wer so stirbt, der gehört vergessen. Und dann wurde Jesus, so sagt Paulus, begraben. Bei solchem Tod war das damals eigentlich überflüssig. Da wurde das verscharrt, was die Geier übrig gelassen haben. Begraben, das unterstreicht, Jesus ist wirklich gestorben. Das Grab als sichtbares Zeichen dafür. Deckel zu, Stein vor, aus und vorbei. Der Tod hat Jesus geschluckt, wie eben jeden anderen. Aber auferstanden. Der, der verloren hat, nach Ansicht der Frommen, von Gott verstoßen wurde, er wurde von Gott zu neuem Leben erweckt. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, sein Grab ist ausgeräumt, schaut hinein. Jesus, liebe Gemeinde, wurde am Ostermorgen nicht einfach wiederbelebt, sozusagen als Leichnam wieder lebendig, sondern er wurde von Gott verwandelt. Zu Ostern hat Gott eine neue Schöpfung angesetzt, eine neue Schöpfung aus der Taufe gehoben. Leben und unvergängliches Wesen hat er ans Licht gebracht, so schreibt Paulus später an seinen Freund Timotheus. So wie Gott vor Zeiten auf unserer Erde Leben geschaffen hat, ist er auch in der Lage, neues Leben zu schaffen. Und das fängt mit Jesus an. Er existiert auf andere Weise, nicht mehr begrenzt, nicht mehr dem Tod verfallen. Und deshalb kann Jesus seinen Jüngern damals uns heute versprechen, ich bin bei euch alle Tage. Jesus ist unsichtbar heute und jetzt mitten unter uns. Er nimmt uns wahr, er kennt sich bei uns aus und er freut sich, wenn wir auf ihn hören und mit ihm reden. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. Gestorben, begraben, auferstanden, treu überliefert, so Paulus. Das Fundament, auf dem unser Glaube steht, ist stabil. Darauf kann man sich verlassen. Und was die Jünger so glaubwürdig macht, die saugen nichts aus ihren Fingern, um irgendwelchen Eindruck zu schinden. Die berichten ja auch von ihrem Versagen. Sie erzählen ganz ehrlich davon, wie oft sie sich daneben benommen haben. Gestritten haben sie manchmal wie Kesselflicker. Erst große Sprüche gemacht und dann Jesus verleugnet. Das geben die Jünger ganz ehrlich weiter, ob sie selber gut dabei wegkommen oder nicht. Und gerade das lässt sie als Zeugen so echt wirken. Die machen aus sich keine Helden, die plustern sich nicht auf. Und deshalb haben wir allen Grund, diesen ersten Zeugen zu vertrauen, treu überliefert. Und das ist seitdem die Aufgabe der Christenheit, die Jesus-Botschaft weiterzugeben, von Generation zu Generation. Hier sind wir als Christen und Gemeinden in unserem Element. Und das wird unterstrichen durch das zweite Argument. Die Osternachricht ist nicht nur treu überliefert, sie wird auch glaubwürdig bezeugt. Um die Korinther wirklich gewiss zu machen, um alle Zweifel aus deren Köpfen herauszunehmen, zitiert Paulus Zeugen erster Güte. Die stehen dafür ein, die haben es erlebt, die waren dabei. An der Spitze Petrus, dann die 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Die könnte also fragen. Nicht? Einige sind entschlafen. Zuletzt, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Die, deren Namen ich hier nenne, sagt Paulus, die könnt ihr fragen. Bei denen könnt ihr quasi anrufen, mal vorbeigucken. Wie war das denn damals? Die haben den Auferstandenen gesehen, haben ihn körperlich erlebt. Die hatten doch damals mit allem Möglichen gerechnet, nur nicht damit. Die waren doch dabei, ihre Zukunft nach Jesus wieder zu ordnen, sich neu zu orientieren, zurück in die alten Berufe. Die hatten alles andere im Sinn, doch nicht dies, dass Jesus leben könnte. Restlos enttäuscht waren sie, eingesperrt in ihren trüben Gedanken. Und die Frauen sind zum Einbalsamieren losgezogen. Und dann diese Katastrophe, das Grab ist leer, ein Engel drin, Jesus ist auferstanden. Wer soll sich daraus einen Reim machen? Die haben nur Bahnhof verstanden, verstört und irritiert waren sie. Die hatten doch alle Jesus längst abgeschrieben. Und dann kommt er in den nächsten Tagen zu ihnen, unerwartet, er mischt sich ein und ebenso geheimnisvoll ist er wieder verschwunden. Jesus ist da, genau wie vorher, aber doch auch völlig anders. Und die Jünger sind perplex, wir haben unseren Jesus erlebt. Und das erzählen sie weiter. Und so läuft die Botschaft quer durch die Welt. Einer sagt es dem anderen. Wir können die Auferstehung von Jesus keinem beweisen. Sie ist nicht darstellbar wie ein naturwissenschaftliches Experiment. Die Frage ist nur, ob wir den Jüngern trauen oder nicht. Und so ist die Osterbotschaft auch bis zu uns gekommen. Und wir selber haben empfangen. Und jeder von uns könnte vielleicht darüber ein kleines bisschen berichten. Wir haben empfangen durch unsere Eltern. Wir haben empfangen in unseren Gemeinden. nur durch Freunde, durch andere Christen, durch Leute, die etwas mit Jesus erlebt haben. Jesus braucht auch keine Verteidiger, er braucht keine Beweisführer und Jesus braucht auch keine Kämpfer, sondern er braucht Leute, die ganz schlicht von ihren guten Erfahrungen mit Jesus erzählen. Das sagen sie weiter. Wir haben einen Helfer, wir haben einen Heiland. Ob andere das uns abnehmen oder nicht, das ist gleich. Wir laden ein, wir werben, wir bitten, sei offen für Jesus, lies doch mal in der Bibel, falte mal deine Hände zum Gebet, komm doch mal in den Gottesdienst mit, geh kleine Schritte auf Jesus zu und du wirst erleben, Jesus ist da, hier und heute auch für dich. Lass dich auf ihn ein. Treu überliefert ist die Auferstehungsbotschaft, glaubwürdig bezeugt, verlässlich bis heute. Das ist viel, aber nicht alles, was Paulus uns sagt. Und das ist das dritte und letzte. Die Osterbotschaft wird persönlich erlebt. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus selbst steht für den Auferstandenen Jesus ein. Jesus ist mir den Weg getreten. Ich war gegen ihn und seine Gemeinde unterwegs. Ich hatte den Hass auf alles Christliche auf meine Fahnen geschrieben. Ich wollte dieses Phantom aus Köpfen und Herzen ausrotten. Aber da war plötzlich ein Licht, da war ein versperrter Weg, da war eine Stimme vom Himmel. Das nahm mir das Augenlicht, es war umstürzend und vor allem, da war Jesus. Und in wenigen Momenten wird das Leben des Paulus umgekrempelt. Er wird von Jesus gepackt und er erlebt, Jesus ist kein Mann von gestern, zum Erledigen und zum Abhaken, er ist da. Er greift ein, mit ihm können wir rechnen, auf ihn können wir zählen. Das erlebt Paulus. An Jesus ist an mir gelegen. Er will mich sogar haben, wo ich ihn doch gehasst und seine Leute verfolgt habe. Und dann hat Jesus den Paulus in die Schar seiner Jünger eingereiht. Ab sofort wird er für Jesus unterwegs sein. Seine Spuren haben Kreise gezogen in aller Welt und sie reichen bis hierher nach Langenhagen. Und ich denke, mancher unter uns könnte aufstehen und das ähnlich sagen. Ich habe früher gedacht, Jesus wäre eine ehrenwerte, bedenkenswerte Persönlichkeit, ein Vorbild für alle, aber Schnee von gestern, nicht alte Geschichte. Doch dann könnte mancher sagen, ging mir Jesus auf wie ein helles Licht. Und nun kann ich mir mein Leben ohne meinen Gott und Heiland nicht mehr vorstellen. Und genau darauf zielt Ostern ab, dass wir Jesus persönlich erleben. Und wo er zu uns kommt und wir zu ihm, wird er an uns arbeiten. Und es geschieht das, was Paulus erlebt hat. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Dann wird ein neues Wertgefühl in uns einziehen. Ich bin kostbar, ich bin wichtig, ich darf leben, Jesus will mich haben. Können Sie das so von sich sagen? Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Mit jedem von uns hat Jesus noch Gutes vor. Was für ein Glück, dass es damals keinen Jesus-Gedächtnisverein gegeben hat. Heute hätten wir gleichsam Mitgliederversammlung. Nicht? Die Getreuesten der Getreuen erinnern sich an alles das, was damals gewesen ist. Nein, Jesus ist in unserer Mitte. Es ist treu überliefert, glaubwürdig bezeugt und wir dürfen es persönlich erleben. Wir sagen jedem, dass er lebt und auferstanden ist und nun in unserer Mitte steht, und ewig bei uns ist. Amen.